Auch von meiner Seite ein herzliches guten Morgen an euch alle, die hierher gekommen seid. Ich möchte euch begrüßen zu dem Gottesdienst. Und wir wollen heute beginnen mit einer neuen Predigtreihe. Ich glaube, die zweite Predigtreihe, die wir jetzt in der Gemeinde hier haben. Und es soll uns um den Brief an die Philipper gehen. Ja. Es geht um den sogenannten Freudenbrief. Vielleicht ja, wird es noch deutlich, warum er auch der Freudenbrief genannt wird. Ah ja. Ich habe einfach mal so eine Übersicht euch mitgebracht, wo deutlich wird, wie die Briefe da aufgeteilt sind. Und wir lesen da einmal die Gefangenschaftsbriefe, die Pastoralbriefe. Und zu den Gefangenschaftsbriefen gehört unter anderem auch der Philipperbrief. Das heißt, Paulus, der Verfasser dieses Briefes, hat diesen Brief aus dem Gefängnis heraus geschrieben. Und wenn wir ihn lesen, wenn wir dann auch die ersten Verse noch lesen, dann können wir staunen darüber, in welcher freudigen Verfassung der Paulus hier diesen Brief schreibt. Den Gefängnisaufenthalt damals war alles andere als ja, so erquicklich oder als erträglich. Vielleicht eher ja, bedenklich, zumal der Paulus eben nicht wusste, wie das Urteil, was über ihn gesprochen wird, ausgehen würde. Würde es ein Todesurteil, würde er das Gefängnis wieder verlassen können. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Im Lesen dieses Briefes und beim Nachschauen auch bei anderen Auslegern ist mir aufgefallen, da gibt es einen sogenannten Kernvers, einen Vers, der vielleicht diesen Brief ein Stück charakterisiert. Der steht im Philipper 4, Vers 4. Dort heißt es, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Ich sage es nochmals, freut euch. Ich möchte euch gerne ein Stück zunächst mal mit hineinnehmen in die Entstehung dieses Briefes. Ja, wir befinden uns auf der zweiten und am Anfang der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus. Paulus war zu dem Zeitpunkt noch in Antiochia und sie hatten sich dort über die Dinge unterhalten, die man den Leuten auferlegen sollte, wovon sie sich enthalten sollten. Also ein Apostelkonzil fand dort statt. Und nun wollte Paulus wieder aufbrechen zu seiner zweiten Missionsreise. Und der Vorschlag von dem Barnabas, mit ihm gemeinsam und mit dem Johannes Markus wieder auf Reisen zu gehen. Darüber sind Barnabas und Paulus man kann schon sagen, in Streit geraten. Weil Paulus nicht der Meinung war, dass Johannes Markus mitgehen sollte, da sie bei der ersten Reise vorzeitig verlassen hatte. Es kam also so weit, dass sich diese beiden, der Barnabas und der Paulus, also in Antiochia gestritten und getrennt haben. Das heißt, der Barnabas ist mit dem Johannes Markus dann nach Zypern aufgebrochen und der Paulus, wie wir es hier sehen, also über Tarsus derbe nach Lystra gezogen. Er hat sich dazu noch den Silas mitgenommen und auserwählt und sie sind also da hochgezogen nach Galatien, Cilicien, Syrien, die Ecke da oben. Haben dort Gemeinden besucht, die bei der ersten Missionsreise gegründet worden sind und haben diese Gemeinden gestärkt, belehrt, ermuntert, ermutigt. Und sie waren also unterwegs bis hoch Antiochia und dann sehen wir so mehr oder weniger eine Schlängellinie. Dort wird uns berichtet in der Apostelgeschichte von dem Lukas, dass sie eigentlich Pläne hatten, wo sie hin wollten, in welche Richtung sie ziehen wollten, wo sie Gemeinden gründen wollten. Und es wird uns dort berichtet, ich würde es gerne nochmal lesen aus der Apostelgeschichte 16. Ich lese Apostelgeschichte 16 ab Vers 1. Er kam auch nach Derbe und Lystra. Und siehe, da lebte ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, der zum Glauben gekommen war und eines griechischen Vaters. Er hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonien. Ihn wollte Paulus als Begleiter mitnehmen und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend lebten. Denn sie wussten alle, dass sein Vater Grieche war. Und als sie durch die Städte zogen, übergaben sie die Beschlüsse, die von dem Apostelkonzil beschlossen waren, wie ich schon sagte, die von den Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran halten sollten. Da wurde die Gemeinde im Glauben gestärkt. Die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Sie zogen durch Phrygien, das Land Galatien, da sie vom Heiligen Geist gehindert wurden, das Wort in der Provinz Asien zu predigen. Also sie hatten Pläne, wo sie hin wollten. Ich glaube, man kann das ja auch noch erkennen. Dort wollten sie auch hin, aber der Geist, so wird es uns hier berichtet, erlaubte es ihnen nicht. Und so haben sie sich also ja weiter auf den Weg gemacht und sind schließlich in die Hafenstadt Troas gekommen. In Troas angekommen, dort wahrscheinlich quartierbezogen, hat der Paulus des Nachts einen Traum oder eine Vision erlebt, wo Gott ihm gezeigt hat, wie sein Weg wirklich weitergehen soll. Da sieht er in der Nacht einen Mann aus Mazedonien, der ihn einlädt und sagt, komm herüber zu uns und hilf uns. Paulus deutet das, dass das jetzt dran ist, dass er weiterzieht. Jetzt weg vom Orient in den europäischen Teil. Sie fahren los mit dem Schiff über die Insel Samothrak und hinüber nach Neapolis und kommen dann auf dem Landweg in Philippi an. Sind wir schon mal in Philippi. Einiges vielleicht noch zu der Stadt Philippi. Philippi war zunächst mal eine Siedlung, eine griechische Siedlung und wurde zu einem späteren Zeitpunkt von dem König Philipp von Mazedonien aus militärischen Gesichtspunkten heraus eher zu einer Festung ausgebaut, zu einer Stadt. Und wir können raten, warum Philippi Philippi heißt, König Philippus oder Philipp. Die Stadt wurde nach seinem Namen benannt. Er ist übrigens der Vater von Alexander des Großen gewesen. Im Jahre 168 vor Christus wird diese Stadt von den Römern annektiert. 42 vor Christus erhält sie Stadtrecht und das römische Bürgerrecht mit allem, was dazugehört, also auch mit diesen Rechten und Pflichten für römische Bürger. Es werden dort also vor allem, so sagen die Ausleger, römische Veteranen, Militärveteranen angesiedelt. Das heißt, die Bevölkerung setzt sich überwiegend zusammen aus Römern, Griechen und einigen wenigen Juden. Das heißt, so wie Paulus es der Gewohnheit nach immer gemacht hat, dass er in eine Stadt kam und zunächst dort in die Synagoge ging, um sich mit den Leuten zu unterreden, war das hier nicht möglich, weil es keine Synagoge gab. Sehr wohl wusste er aber, wahrscheinlich auch aus anderen Ortschaften, dass es Gebetsstätten gab. Und er trifft also hier eine kleine Gruppe betender Frauen an. Die Stadt Philippi gewinnt übrigens weiter noch an Bedeutung. Durch die sogenannte Via Ignatia. Wir sehen hier oben diese Verbindung, die bis hin nach Konstantinopel letztendlich fast eine Verbindung von Rom über das Wasser, Thessalonike, Neapolis, eine wichtige Handelsverbindung war und Philippi als Stadt an dieser Straße war natürlich von relativ großer Bedeutung. Die Stadt hatte im Umfeld einige Gold- und Silberminen. Das heißt, es war also auch keine direkt arme Stadt. Was vielleicht auch erklärt, dass Paulus gerade von diesen Philippern gut unterstützt wurde, auch im Materiellen. Die Ankunft, wie gesagt, in Philippi ist nicht nur eine Richtungsänderung, was ihre Reise betrifft, sondern es war wirklich dieser Grenzübertritt in den europäischen Teil. Und ich musste daran denken, was bei der Himmelfahrt, der Lukas uns berichtet, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, ganz Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und genau das wird wohl hier eingeleitet, ein neuer Abschnitt, dass das Evangelium seinen Siegeszug weiter antritt, hinein ins europäische Festland. Es ist also ein Beginn eines neuen Abschnitts bei der Ausbreitung der guten Botschaft. Und der Arzt Lukas beschreibt, wer das einmal zu Hause lesen möchte, kann das gerne tun, in der Apostelgeschichte 16, was der Paulus genau dort in der Gemeinde Philippi erleben konnte. Zunächst diese betenden Frauen angetroffen und er unterredet sich mit ihnen und eine selbstständige Purpurhändlerin kommt zum Glauben, vielleicht nicht nur sie, und sie öffnet dem Team von Paulus ihr Haus, nimmt sie bei sich zu Hause auf. Also er trifft zunächst mal auch auf offene Leute fürs Evangelium. Das andere, was wir natürlich von Philippi erleben, es ist nicht nur ein neutraler Ort, sondern es ist auch Synkretismus, also eine Vielgötterei zu Hause. Dadurch, dass dort Römer und Griechen leben, können wir uns vorstellen, griechische Götterwelt, das ist dort also nicht nur einen Gott in dem Sinne gab, den man verehrte. Und auch Okkultismus war dort zugang. Und wir lesen es bei dem Lukas, dass eine Frau mit Wahrsagegeist angetroffen wurde. Und es gab Leute, die damit, mit diesen Wahrsagerei, wirklich ein gutes Geld gemacht haben. Sie also ausgenutzt haben, benutzt haben und auch mit ihnen kommen Paulus und Silas in Kontakt. Diese Frau wird von ihrem Geist befreit, was natürlich wiederum ziemlich viel Ärger nach sich zieht. Paulus und Silas kommen ins Gefängnis, werden eingesperrt dafür. Und wir merken, dass auch manchmal Dinge, die in unserem Leben oder die in dem Leben des Paulus vielleicht so negativ aussehen, vielleicht so nach Verlust, nach Niederlage aussehen, dass die nicht Niederlage sind, sondern letztendlich ein neuer Weg. In der Nacht singen Silas und Paulus in diesem Gefängnis Loblieder und sie loben Gott und sie erleben, dass die Festen dieses Gefängnisses zu wackeln beginnen. Es gibt ein Erdbeben, das Gefängnis fällt in sich zusammen, aber zumindest springen die Türen auf. Die Leute reisen nicht aus, sie bleiben dort. Der Kerkermeister im Kontakt mit den beiden findet zum Glauben. Auch da wieder ein neuer Weg, den Gott hier schenkt. Und es entsteht also dort eine neue Gemeinde.
Eine neue Gemeinde in Philippi.
Ja, und jetzt, wir hatten es vorhin schon gesehen, an den Jahreszahlen der Philipperbrief 62, 10 Jahre nachdem Paulus dort in Philippi diese Gemeinde gegründet hat, findet er sich im Gefängnis wieder. Schaut er durch Gitterstäbe. Es wird angenommen, dass es sich um die erste Gefangenschaft in Rom handelt. Da sind sich die Ausleger nicht ganz schlüssig, aber einige Dinge, die uns auch der Philipperbrief selber sagt, dass er das Prätorium anführt und dass er auch davon spricht, dass er Grüße übermittelt oder von Leuten spricht, vom Hof des Kaisers, lässt schon darauf schließen, dass es Rom gewesen sein könnte. Und jetzt würde ich gern mit uns noch die ersten 11 Verse aus dem Brief an die Philipper lesen. Philipperbrief, Kapitel 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Verwaltern und Helfern. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Immer wenn ich für euch alle bete, tue ich das mit Freuden und danke Gott dafür, dass ihr vom ersten Tag an bis heute mit dem Evangelium verbunden seid. Ich habe die feste Zuversicht, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis zum Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht und billig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen trage. Denn ihr alle habt mit mir an der Gnade teil, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie sehr ich mich nach euch allen sehne in der Liebe Christi Jesu. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher wird an Erkenntnis und jeder Erfahrung, dass ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus geschaffen wird, zu Gottes Ehre und Lob. Soweit. Wie es bei jedem Brief üblich ist und wie wir es von Paulus her kennen, beginnt Paulus zunächst mit Absender und Adressat. Und wenn es auch wenige Leute gibt, die die Verfasserschaft Paulus an manchen Stellen anzweifeln, dürfen wir davon ausgehen und dürfen uns sicher sein, dass Paulus der Schreiber dieses Briefes ist. Er beginnt, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Also er stellt sich hier nicht als der Apostel dar, beruft sich auf sein Apostelamt, was ja auch sein Recht gewesen wäre, sondern er stellt sich hier in eine Reihe mit den Leuten in der Gemeinde. Knechte Jesu Christi. Knechte, Knechtschaft, das heißt wirtschaftlich und rechtlich sind, oder auch Sklaven wird es zum Teil genannt, sind rechtlich und wirtschaftlich Eigentum anderer. Also sind nicht ihre eigenen Herren. Und je nachdem, auf welcher Seite wir stehen, bedeutet das Knechtschaft oder Freiheit. Nennt man sich Knecht Jesu Christi, dann ist er unser Herr. Er, der gute Hirte, der uns Freiheit schenkt, der uns nicht knechten, nicht kaputt machen möchte. Ich musste so an das Thema in der Sucht denken. Es gab zu DDR-Zeiten so ein kleines, eine kleine Broschüre, wo das so deutlich dargestellt wurde. Auf der Rückseite war der gute Hirte als der eine, die eine Seite, und auf der anderen Seite der böse Treiber. Und es wurde also daran deutlich, was zum Beispiel in der Alkoholsucht passiert, dass wir da getrieben werden, dass da Leute eben nicht mehr loslassen können und dass der Alkohol nicht nur bindet, sondern am Ende kaputt macht. Und auf der anderen Seite, wenn man dieses Blatt gewendet hat, der gute Hirte, der befreit, der Gutes mit uns vorhat, der uns sättigt, der sich um uns sorgt. War mir ein gutes Beispiel dafür, dass wir uns daran deutlich machen können, dass wir nie Fesseln tragen müssen, sondern dass wir auf der Seite des Herrn sein können, der uns Heil und Leben schenken will. Und vielleicht diese Frage: Hat es in deinem Leben schon diesen Herrschaftswechsel gegeben? Oder sind wir noch immer, bist du noch immer unter dieser Knechtschaft der Sünde und des Teufels? Also er stellt sich hier nicht als der Apostel dar, sondern als der Knecht Jesu Christi. Einer der Leute, die ihm dienen und ihm gehören. Adressaten sind hier benannt: alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi samt den Verwaltern und Helfern. Ich musste daran denken, wie Friedemann Volke das letztens so erwähnte, wo es darum ging, dass diese Ältestenerkennung jetzt nun vorangetrieben wird, dass es sicherlich Ämter gibt in den Gemeinden. Das heißt also, Leute gibt, die Verantwortung tragen, die durch ihre Begabungen Dinge tun können, die wichtig sind. Und es ist ein gutes Amt, ist uns gesagt worden, sagt uns die Bibel, aber es ist kein Status. Das hebt nicht Leute heraus, anderen gegenüber, sondern es ist Brüder unter Brüdern und einer ist unser Meister. Und ich habe den Eindruck, genau das drückt hier Paulus genauso aus, wenn er von den Verwaltern und von den Heiligen spricht. Die Heiligen, wer sind die Heiligen? Alle die, die Jesus lieben, sich von ihm haben reinigen lassen, die sich von ihm haben verändern lassen, das sind die Heiligen. Das sind die Leute, die er hier anspricht. Und dazu gehören eben auch die Brüder, die Verantwortung tragen. Und nach den Segensworten, die wir oft in diesen Briefen auch lesen: Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Sprudelt es förmlich aus ihm heraus, der Dank für die Gemeinde in Philippi. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Vielleicht hatte Paulus jetzt wirklich Zeit, viel auch über Dinge nachzudenken. Aber es war ja schon etwas Besonderes, was Paulus mit den Leuten in Philippi erlebte. Dieser Ruf und das, was in Philippi sich ereignete. Ich erzählte es vorhin. Die Lydia und die Befreiung der Wahrsagerin, der Kerbermeister. Es war schon etwas ganz Besonderes, was Paulus hier erlebt hatte. Und daran denkt er gerne zurück. Und es wird uns gesagt, dass das nicht nur so ein Strohfeuer war, was aufflammte und dann war Paulus weg. Dann war er weitergezogen und dann versickerte es so irgendwo. Sondern sie sind dran geblieben. Sie sind dabei geblieben an der guten Botschaft. Sie haben auch nach wie vor den Kontakt zu Paulus nie abreißen lassen. Wir lesen es später nochmal in dem Brief, dass die Gemeinde in Philippi wohl eine der wenigen war, die sich auch um die ganz praktischen Belange, sprich materielle Versorgung, vielleicht finanzielle Versorgung des Paulus gekümmert hat. Es wird ja der Epaphroditus losgeschickt, um dem Paulus in Rom eine Gabe, welcher Art auch immer es gewesen sein mag, zu bringen. Er wird dann ziemlich krank, aber er kann dann den Brief letztendlich nach seiner Genesung wieder mit zurückbringen an die Gemeinde in Philippi. Und dort wird dieser Brief dann vorgelesen. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Immer wenn ich an euch denke und für euch bete, tue ich das mit Freuden und ich danke Gott dafür, dass ihr vom ersten Tag bis heute dem Evangelium verbunden geblieben seid. Also dieses Dranbleiben an dieser Botschaft, diese Freude kommt hier schon zum Ausdruck. Freudenbrief deshalb, dass sie dran geblieben sind, dass es kein Strohfeuer für sie war. Wohl wissend, dass es auch in der Gemeinde in Philippi nicht nur gute Zeiten gab und dass es also keine perfekte Gemeinde war, dass auch dort Nöte da waren, dass auch dort Probleme anklopften, eine Gemeinde mit Flecken und Runzeln. Wir kennen ja diese Redewendung, eine Gemeinde perfekt, also spätestens wenn ich komme, wenn ich dort aufschlage, dann ist Gemeinde nicht mehr perfekt, weil ich nicht perfekt bin. Und auch hier gibt es Probleme und gibt es Dinge, die Paulus dann noch anspricht, die angesprochen werden müssen. Aber zunächst mal die Dankbarkeit und die Freude über die Gemeinde in Philippi. Er spricht weiter, ich habe die feste Zuversicht. Nachdem er also für diese Gemeinde gebetet hat, hat er die Zuversicht, dass, oder die Gewissheit, dass der, der dieses gute Werk angefangen hat, Paulus war dorthin geführt worden von Gott, durch den Heiligen Geist, der wird dieses Werk auch an euch vollenden. Der wird euch nicht einfach fallen lassen. Ich habe so an ein Bild gedacht, Wenn man manchmal durch die Stadt fährt, vielleicht ist euch das schon mal irgendwo aufgefallen, gibt es hin und wieder mal vielleicht versteckt irgendwo Häuser, die saniert worden sind. Aber man ist mittendrin in dieser Sanierung stecken geblieben. Aus welchen Gründen auch immer, kein Geld mehr da war oder ob die Leute krank geworden sind, was auch immer. Da ist ein guter Grundstock gelegt worden. Da sind vielleicht die Dachpfannen schon drauf. Da ist schon viel gemacht, aber es ist nicht fertig. Und es steht dann da und manchmal ist man auch der Meinung, schade drum. Genau das Bild vielleicht können wir übertragen, dass, was Paulus ja meint, die Zuversicht, dass er nicht nur angefangen hat, sondern dass er auch vollendet. Er wird fertig machen. Er wird sie durchbringen bis hin zum Ziel, zu dem Tag Christi. Vielleicht ist es auch in Gemeinden immer mal wieder so, dass wir ganz schnell, oder nicht nur in Gemeinden, auch allgemein, dass wir ganz schnell dabei sind, dass wir die negativen Dinge sehen, dass wir wissen, was alles noch nicht stimmt. Aber hier zäumt Paulus das Pferd ganz anders auf. Hier beginnt er mit dieser Freude darüber, dass die Gemeinde dran geblieben ist. Später werden wir auch noch hören und lesen, dass es Leute gab, die aus ganz unterschiedlichen Gründen das Evangelium verkündigt haben. Da war viel an unklaren, unlauteren Dingen dabei, warum man das getan hat. Aber Paulus sagt, Hauptsache es wird verkündigt, die frohe Botschaft wird verkündigt. Das ist wichtig, dass das Evangelium weiterläuft. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, den hier Paulus immer wieder anspricht, ist das Gebet. Dass diese Gemeinde für Paulus bittet und betet und umgedreht auch der Paulus für die Gemeinde sie im Gebet trägt. Dass es weitergeht, dass sie nicht dort stehen bleiben, wo sie jetzt sind, dass sie nie in die Gefahr kommen, womöglich durch irgendwelche Dinge abgelenkt zu werden. Gleichförmig dieser Welt, schreibt der Römerbrief, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern erkennt, was gut und was wichtig ist. Dass das in der Gemeinde so weitergeht. Und vielleicht übertragen an uns, auf uns, dass auch wir im geistlichen Wachstum vorankommen, dass es weitergeht, auch in unseren Gemeinden, dass Menschen wachsen in ihrem Glauben, Erneuerung und geistliches Wachstum erfahren. Und dass die Liebe zunimmt, die vieles zudeckt, nichts unter den Teppich kehrt, aber zudeckt. Ein Hymnus, ein Freudenhymnus vielleicht auf Gemeinde. Ich möchte gerne noch kurz zusammenfassen, was wir jetzt so kurz bedacht haben. Einmal hatten wir uns überlegt, die Entstehung der ersten Gemeinde in Europa. Paulus wurde dahin gerufen. Gottes Wirken konnte er dort beobachten in der Gemeinde, wie die Gemeinde entstanden und wie sie sich entwickelt hat. Konnte sich freuen als ja, so Geburtshelfer dabei zu sein und zu erleben, wie es vorwärts geht. Gebet für die Gemeinde, dass er dranbleibt am Gebet. Und dass Paulus gewiss ist, dass Gott dieses Bauwerk vollendet, dieses Bauwerk Gemeinde, dass es keine Investruine bleibt. Gemeinde kommt zum Ziel.